Es geht um das Selbst. Und das Selbst ist, wenn die Aufmerksamkeit so intensiv wird, dass sie sich selber, ihrer selbst gewahr wird und dadurch zum Selbst wird. Und das ist natürlich das war und ist das Ziel jeglicher spirituellen Tradition, inklusive Anthroposophie. Im Zen-Buddhismus heißt es, die Buddha-Natur zu sehen, die eigene Buddha-Natur nämlich zu erfahren. Und im Christentum, im Neuen Testament, heißt es, Töchter des... Töchter. Ja, ich bin schon feministisch gestimmt. Ja, Söhne des Lichtes zu werden. Unwillkürlich. Aber es war richtig, weil auch die Damen werden Söhne des Lichtes. Söhne, Sohn heißt in dieser Beziehung derjenige, der über den Vater zeugen kann. Gottes Sohn, der über Gott zeugen kann. Menschensohn, der über das Wesen des Menschen zeugen kann. Und Sohn des Lichtes, der über das Licht, nämlich über das innere Licht zeugen kann. Fantastisch. Johannes 12,36 kommt es vor, das erste Mal im Neuen Testament, dann bei Paulus 4,5 Mal noch dieser Ausdruck, Sohn oder Söhne des Lichtes. Und hier haben wir eine riesengroße Schwierigkeit in unserer Zivilisation, nämlich der ganze Zen-Buddhismus geht daraus aus, dass die Menschen wissen, sie sind Buddha. Verstehen Sie das? Sie sind Buddha. Buddha ist nicht irgendwo draußen zu finden. Sie sagen auch, also ein aus dem 13. Jahrhundert, einer Dogen heißt er, der sagt, wenn du einen Buddha draußen findest, außerhalb deines Bewusstseins, verwandelt er sich leicht in einen Teufel. So. Also kein religiöser Dualismus. Ich, der Wurm, Mensch, und der Allmächtige dort. Überhaupt nicht. Wir leben aber in diesem religiösen Dualismus, der eigentlich die Aufgabe und das Ziel des Alten Testaments war, dieser Dualismus. Und im Christentum, der Gottmensch, vereinigt wieder die Göttlichkeit mit dem Menschen. Ich weiß, dass es Ihnen, die meisten von Ihnen, das sehr fremd ist, weil das traditionelle Christentum absolut alttestamentarisch geworden ist. Während die christliche Mystik, also Eckhart, Suso, Tauler, Hildegard, Mechthild und so weiter, Angelus Silesius, ganz besonders, immer ausgehalten haben, die Einheit von Gott und Mensch. Das war das Urchristliche, das eigentlich verschollen ist. Und ich könnte sagen, alle unsere Probleme, die Sie erwähnt haben in Ihrer Einführung, kommen aus dieser Ecke, dass wir das nicht mehr so erleben. Und das ist jetzt eine Vertrauensfrage. Nämlich dort, wo diese Dualität nicht so scharf eingefleischt, ist das richtig, eingefleischt worden ist in unserer Zivilisation, Osten, da haben die Menschen das Vertrauen, ja, ich habe Buddha-Natur, ich habe Licht-Natur, in mir wohnt das, ich muss es gar nicht irgendwo draußen suchen, und je mehr ich suche, desto mehr verbirgt es sich, ist ein Wort von Steiner übrigens. Das wahre Ich will nicht gesucht werden, und wenn es gesucht wird, dann verbirgt es sich, weil das kleine Ich es sucht. Verstehen Sie? Deshalb wird das kleine Ich stärker, kann nie das wahre Ich finden, das wohnt ja in mir. Das kommt in dieser Lehre von Steiner wieder. Und es ist interessant, dass alle die monotheistischen Religionen, die alle alttestamentarisch sind, das Alte Testament sowieso, Christentum wurde ungefähr vom 4. Jahrhundert ab, alttestamentarisch, also dualistisch, religiöser Dualismus und Islam erst recht, alttestamentarisch. Alle die drei haben Mystiker, eine mystische Strömung, wo das Ursprüngliche, also die Einheit, eigentlich gelehrt wird. Also bei den Juden, die Hasidismus, christliche Mystik und im Islam Sufi, die Sufi-Tradition. Deshalb werden alle drei von der Mainstream-Religion auch verfolgt, wurden verfolgt. Auch die christlichen Mystiker standen alle am Rand der Exkommunikation. Deswegen. Also es ist eine lange Tradition her. Dadurch, dass wir durch den religiösen Dualismus in den alltäglichen Dualismus geführt worden sind. Das heißt, ich bin hier, so zeige ich, und dort ist die Welt. Verstehen Sie? Das sind zwei verschiedene Sachen. Dadurch kamen wir auch kommt die Naturwissenschaft, die durchaus behauptet, dass alles ist ohne ein Zutun da. Es ist da. Es ist da. Ich möchte gleich eine Probe machen. Könnten Sie mir etwas sagen, das nicht in Ihrem Bewusstsein ist oder war? Ich bin gespannt. Das ist merkwürdig. Ja. Also, das heißt, auf Deutsch heißt das Marxismus. Einfach. Und wir bemerken nicht, dass wir eigentlich alle, ohne zu wissen, Marxisten sind, fest überzeugt in der Empfindung, ich bin da und die Welt ist objektiv ohne mich auch da. Das ist Grundüberzeugung. Das kommt aber aus dem religiösen Dualismus und wirkt so, dass wir eigentlich sehr wenige von uns in ihrem Fühlen das Vertrauen haben, ich bin ein geistiges Wesen, ich habe Buddha-Natur, der Logos wohnt in mir, christlich ausgedrückt. Das haben wir eigentlich durch diese Entwicklung unserer Zivilisation ziemlich verloren. Wir können es denken. Ja. Viele sind belehrt durch Anthroposophie oder durch etwas anderes, dass das eben so ist, dass wir eine Lichtnatur haben. Wir sind Sonnenwesen, Steiner jetzt, das ist Steiner Zitat, wir sind Sonnenwesen, aber wir können es noch nicht ertragen. So, also ganz hineinleuchten in die Problematik. Wir haben dieses Vertrauen nicht. Das ist aber grundwichtig, nämlich dafür, dass wir einen Schulungsweg in die Richtung meditieren, überhaupt antreten. Wenn wir kein Vertrauen haben, dass mein geistiges Wesen kann aufwachen durch so eine Schulung, dann ohne Vertrauen wagen Sie sich daran, an irgendetwas, wenn Sie kein Vertrauen haben. Das Vertrauen wird auch von Steiner sehr betont. Gerade dann, wo es um das Leere oder Bewusstsein geht. Ja. Er sagt, das kann man nur ertragen, wenn man Vertrauen hat, dass dadurch das wahre Selbst erwacht. So etwas. In Klammern. Ich bin dabei, ein Buch zu schreiben über dieses leere Bewusstsein. Und ein Kapitel wird sich mit Steiners Äußerungen befassen über das Thema. Und da habe ich nachgeschaut, das kann man heute im Internet, wo er diesen Ausdruck, leeres Bewusstsein, wo er das erwähnt in seinem Werk. Ungefähr 120 Stellen. Dazu kommt noch, wo er über das Nichts spricht, das Nichts als Erfahrung spricht. Noch 50 Stellen. Also ich habe viel zu lesen. Ja? Das heißt, es ist gar nicht so östlich, diese ganze Sache, wie wir das in unserem, sagen wir, traditionellen Bewusstsein, so, nein, also leeres Bewusstsein, die Leerheit, so das Nichts, Nirvana, das ist östlich. Ja, bei Steiner kommt, sind zumindest 170 Stellen. Und das ist schon etwas, das ist nicht Kleinigkeit. Und das ist sozusagen, damit ich das verbinde, dass sie doch Vertrauen bekommen. Ich weiß, dass sie nicht autoritär denken oder sich beeinflussen lassen von Autoritäten wie Steiner, aber trotzdem erwähne ich das. Ja, für alle Fälle, dass das auch bei Steiner ein ziemliches Hauptthema ist. So, dass jetzt vielleicht so, warum tun wir meditieren? Wir tun es, damit wir des Öfteren der Intuition teilhaftig werden können. Intuition ist gewöhnlicherweise Mangelware. Ja. Nicht immer haben wir, wo wir es notwendig hätten. Und andererseits tun wir es, damit das wahre Ich, das Selbst, das höhere Ich, das andere Selbst und so weiter, also verschiedene Stufen des Selbst auch erwacht. Weil dadurch werden wir eigentlich unserer geistigen Wesenheit bewusst. Und da ist auch der Schlüssel für sehr vieles. Für die ungeheuer vielen Konflikte, die das Michlein hat miteinander. Ja? Das ist ein schönes schweizerisches Wort, miteinander. Ja? Wir haben Konflikte miteinander. Ja, das meistens. Und viele, viele Konflikte. Und das wächst. Kann man sehen, wissen Sie, dass 50 Jahre her, vor 50 Jahren, kein einziger Mediator oder Berater auf dieser Erde war. Verstehen Sie das? Kein einziger. Es waren Konflikte, aber der Notar oder der Pfarrer oder der alte Mann in der Familie ausgereicht, um diese zu schlichten. Ja, heute reichen sie nicht aus. Heute ist das ein blühendes, ja, wie soll ich sagen, ein blühender Beruf. Und schon die Ausbildung dazu ist ein blühender Beruf. Ja, das ist ja nicht umsonst. Ja, das zeigt etwas, wie schnell sich die Menschheit in eine Richtung vorwiegend verändert. Blitzschnell, 50 Jahre, war kein einziger Mediator da. Denken Sie das. Also ich könnte noch andere Beispiele geben. Also die Psychologen haben sich auch ungeheuerlich vermehrt und vermehren sich immer noch. Und das ist, weil die Patienten sich auch vermehren. Ja? Obwohl wir so schöne psychologische Schulen haben, und viele, ja, trotzdem, wie heißt das Hillmann, ja, James Hillmann, 100 Jahre Analyse und der Menschheit geht es immer schlechter. Und davon haben Sie auch gesprochen, ja. Also, seitdem dieser Ungar Stress erfunden hat, seitdem hat sich Stress. Kennen Sie jemanden, der nicht das kennt? Ja. Das ist ungeheuerlich, was da vorgeht. Und die Lösung, bitte, jetzt, das ist wieder Vertrauensfrage, die Lösung liegt im wahren Ich. Das wahre Ich hat keine Konflikte. Einfach nicht. Ja. Es geht nicht das wahre Ich oder das Selbst hat Konflikte, sondern das Michlein hat Konflikte. Also jetzt nur sozial gesehen, dass wir einen anderen Menschen, darunter auch unsere Kinder, die ganz anders sind, als wir das erwarten, immer anders sind, als wir das erwarten und immer mehr anders werden, als wir das erwarten, damit wir mit unseren Kindern zurechtkommen, damit wir sie verstehen, was da passiert in dieser ungeheuren, schnellen Verwandlung des menschlichen Wesens, dass immer diese Kinder immer offener werden, verstehen Sie? Offen, offen, nicht abgetrennt von der Welt, nicht abgetrennt von dem Bewusstsein des anderen. Was können heute Eltern und Pädagogen ungeheuer gut erfahren? Dass Kinder haargenau wissen, wer wir sind. Kleinkinder sowieso. Ja? Dass sie offen sind. Das ist nicht immer, Freude, dass sie uns durchschauen. Manchmal ist das gar nicht so angenehm. Ja, also das, diese Sachen, dass wir das damit Schritt halten mit dieser Veränderung, dazu ist und war immer auch das Meditieren, wo es auch aufgetaucht ist. Es gibt keine Kultur, wo so etwas nicht ausgeübt worden ist. Man nannte es Gebet, ja, aber Gebet nicht um Regen oder um Trockenheit, sondern Gebet, das Gebet selbst, also die Kommunikation mit unserem höheren Wesen oder mit der Gottheit, das hat sich gesagt, brauchen wir nicht wünschen. Nicht, was wir wünschen, darum beten wir, sondern dass wir diese Brücke oder diese Verbindung nach oben zu unseren Quellen pflegen. Das heißt Gebet. Nicht, dass ich sage, ich möchte unbedingt beim Lotto gewinnen und jetzt bete ich dafür. Nicht Wunschgebet. Nicht Wunschgebet. Das war nie gemeint. Auch wieder Neues Testament. Also, die Technologie zu der, es gibt viele Fragen. Es gibt auch die Frage, was für Arten von Meditieren haben wir? Wir haben Textmeditation, wir haben Symbolbildmeditation. Kennen Sie auch die von Steiner, sagen wir, Rosenkreuz? Aber muss nicht so etwas sein. Alle die Parabeln im Neuen Testament, die sind Bilder, eigentlich nur erzählt, im Text erzählt, muss man vorstellen, sind meditative Bilder. Und jeder Naturgegenstand ist auch geeignet für Wahrnehmungsmeditation, weil wir die Natur nicht verstehen. Auch die Naturwissenschaft erst recht nicht. Die beschreibt und berechnet. Große Naturwissenschaftler haben immer das betont. Es ist nicht das Ziel der Naturwissenschaft, die Natur zu erkennen. Es ist das Ziel, im Voraus berechnen können, ja, und überhaupt mathematisch durchdringen, was nicht Lesen ist im Buch der Natur, sondern das Papier zu untersuchen des Buches und die Tinte und die Formen der Buchstaben. Das ist kein Lesen. Verstehen Sie? Lesen wäre Verstehen. Die Bedeutung. Ja, was ist die Bedeutung von einer Eidechse? Was ist die Bedeutung meiner Krawatte ist, das ist Haar, das ist absolut klar. Was die Bedeutung eines Knopfes ist, ist auch absolut klar. Was die Bedeutung der Ulme ist. Ja? Ulme. Ja? Sie können jeden Baum nehmen. Ja? Auch Rose ist nicht damit wir uns daran ergötzen, wie schön wir machen, was machen wir. Rosenduft und Rosentee, Rosenelixier. Nicht, was ist die Bedeutung? Ja? Wir haben nicht die Bedeutung. Und das, deshalb ist Wahrnehmungsmeditation immer im Hinblick auf Natur. Natur. Was haben wir noch? Ja, es gibt auch Forschungsmeditation. Sagen wir mal, ich sage es ganz grob, wir stellen eine Frage und die Meditation kann die Antwort bringen. Diese Antwort ist, da jetzt kommt, ja und wie teilen wir das mit? keineswegs kann man es mitteilen, dass ich so eine Information gebe. Das ist so und so. Geht nicht. Ja? Das sind die Bedeutungen, die über das Wort, über die Sprachen hinaus liegen. Und deshalb gibt es die Meditation. Also wir müssen auch einen Seil herunterlassen dann, damit andere hinaufklettern können. Und das kann in drei Formen geschehen. Also besser gesagt in zwei Formen. Das dritte ist fast kein Seil. Nämlich die erste Form ist, dass ich einen Text als Thema meditiere und es kommt mir ein anderer Text. Es kommt mir, nicht ich mache es, sondern als Frucht des Meditierens finde ich einen anderen Satz. Das ist der Seil. Das kann ich herunterlassen. Oder es kommt mir ein Bild, ein Symbolbild. Das ist die andere Form des Seiles. Und die dritte Form ist, dass das ist nicht so sehr gut für andere Menschen, aber trotzdem kann es sein, dass zum Beispiel ich meditiere und sie fragen mich, hast du was erlebt? Ja, ich sage, ja, ich habe etwas erlebt. Und die Meditation war zum Beispiel, die Wahrheit lebt im Lichte. Das ist ein Standard, eine Standardmeditation von Steiner gegeben, auch in verschiedenen Variationen. Aber ich habe das meditiert. Und sie fragen, ja, und was haben Sie erlebt? Und da sage ich, ich habe erlebt, die Weisheit lebt im Lichte. Also ich wiederhole es, nur der Unterschied ist, ob ich nur die Worte wiederhole oder sie können fühlen und dann jeder kann fühlen, ob einer aus Erfahrung spricht oder etwas Gedachtes, Gelesenes ja, referiert. Es kann ein jeder empfinden und ein Zen-Meister würde nicht einmal abwarten, was ich sage. Er würde mich angucken, er würde schon wissen, ob ich etwas erfahren habe oder nicht. Ja, schon wie ich blicke, schon an dem oder wie ich mich bewege. Das übrigens, dieses Empfinden haben alle jungen Leute, ganz besonders, wenn sie noch nicht so in einer irgendeiner Lehre schon präkonditioniert sind. Also wenn Sie noch ganz frisch jemanden anhören, da kommt nämlich immer, wenn jemand da spricht über etwas, was er nicht erfahren hat, kommt sofort die Frage von diesen jungen Leuten, woher weißt du das? Und dann kommt die Antwort, ja, ich habe es hier und hier gelesen. Lesen kann ich auch. Wenn aber jemand aus nichts anderes als nur aus seinen Erfahrungen oder ihren Erfahrungen heraus spricht, da kommt diese Frage nie. Stehen Sie das? Nie. Die wissen. Das ist jetzt, wie soll ich sagen, das ist jetzt gutes Geld. Ja, ist nicht falsches Geld, ist nicht unbedeckte Schecks, ja, sondern da ist was. Und das ist nicht so. Dass jeder junge Mensch, der noch nicht irgendwie verdorben ist, fühlt das. Auch jeder alte Mensch, also es hat mit Alter nicht viel zu tun, also mit Jahren. Es gibt 20-Jährige, die schon greise sind und es gibt auch alte Menschen, die nur ganz jung sind. Das hat mit Jahren nichts zu tun. So, ich glaube, ich höre jetzt auf und wenn Sie wichtige Fragen haben oder Beiträge haben, bitte, dann machen wir jetzt dazu die Zeit frei. Ich darf nicht durch das öffnen. Wenn es kalt ist.
Ja. Ich habe eine Frage. Ja, bitte. Und zwar, wie komme ich zu dieser Aufmerksamkeit? Wie erreiche ich diese Leere?
Ja.
Mein Lichtlein lässt mich nicht.
Nein. Das üben. Die Konzentration, die konzentrierte Aufmerksamkeit soll geübt werden. Das ist nicht spezifisch, das ist in jeder spirituellen Tradition so. Nur es hängt ab, wie machen wir das? Nehmen wir die Krawatte als Thema, machen wir heute, oder nehmen wir das Atmen als Thema? Oder etwas, einen Satz als Thema, einen Gedanken.
Es muss etwas da sein, dass man diese Leere erreicht.
Ja, nur die konzentrierte Aufmerksamkeit wird leer. Mhm. Nicht die zerstreute, die wird nie leer. Ja.
Würden Sie vor einer konzentrativen Meditation eine analytische Meditation vorschlagen?
Was heißt analytische Meditation?
Indem Sie so ein Objekt in all seinen Feinheiten und Kleinheiten sich erstmal klar werden, was das Objekt bedeutet, was für einen Inhalt das hat.
Ja, also das vor der Meditation gibt es eine, also bei Textmeditation gibt es sowas wie Besinnung. Besinnung heißt, ich mache mich mit meinem konzentrierten Denken dran. Und das tun wir hauptsächlich, damit das Denken ermüdet. Nämlich, damit es nicht beginnt, es ist seine schlechte Gewohnheit, damit es nicht beginnt zu zwitschern, wo wir schon meditieren. Weil meditieren ist nicht Denken. Verständlich? Deshalb versuchen wir es im Voraus, vorweg zu ermüden, auszuschöpfen, ja, damit wir jetzt nicht denken können. Das Nichtdenken ist natürlich das richtige Denken, aber es geschieht nicht in Begriffen und nicht in Worten. Das ist ein, bevor Worte kommen, bevor Begriffe kommen, müssen wir dieses flüssige Denken.
Sagt man nicht die Konzept dazu? In Französisch sagt man, glaube ich, le Konzept.
Nein,
ist Konzept. Es nicht das?
Konzept ist Begriff.
Aha,
ja. Ja, das ist Begriff.
Ja. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann betrachten Sie so eine Meditation so, dass dieser Text oder das Symbol, das Wort, sozusagen vollzogen oder vollzogen werden soll, indem man sich selbst in der Funktion dieses Sinns erkennt.
Ja, man kann es identisch werden. Ja. Das ist das Selbstvergessen.
Ja. So wie Sie jetzt als Beispiel anführten, diesen Satz, die Wahrheit oder Weisheit liegt im Licht.
Die Weisheit, ja.
Wenn man Bruder Steiner liest, ist es ja erstaunlich, zum Teil auch erstaunliche Beispiele, die ausgesprochen speziell erscheinen in Inhalten.
Ja.
Und in dem Maße ja dann auch relativ unverdaulich für so einen Bewusstseinszustand zunächst erscheinen. Wohin führen die an?
Wohin? Ja, das sind spezifische Gebiete. Das ist so, wissen Sie, wenn ich Biologe bin, dann werde ich wahrscheinlich wenige Ideen haben über Recht. Verstehen Sie? Ein Anwalt, also ein Rechtsphilosoph, der wird wahrscheinlich wenige biologische Ideen haben. Das sind spezifische Sachen. Und bei Steiner waren ungeheure Gebiete als Forschungsgebiet da. Deswegen.
Meine Frage ist, das Verwirrende ist das, dass ich aus Ihren Darstellungen heraushöre, dass eigentlich diese Dinge immer eine sehr umfassende Allgemeingültigkeit haben, die Erkenntnis, die dann auftaucht. und das darin wiederum Spezialisierung auftaucht. Ich kann es jetzt nicht anders ausdrücken, als es hat wieder einen etwas punktuellen diesseitigen Beigeschmack sozusagen. Das kriege ich nicht zusammen.
Ja, also wenn ich sage Ihnen ein Beispiel. Ja. Also ich befasse mich sehr mit der Bibel, dem Neuen Testament. Und wenn ich jetzt dort etwas erforschen will, dann nehme ich ein Thema aus dem Neuen Testament zum Beispiel. Einen Satz oder einen Ausdruck. Ich sage ein Beispiel, Anfang des Johannes-Evangeliums klingt so. Im Anfang war der Logos. Nicht im, griechisch, sondern im. Und jetzt kommt die Frage, was heißt das? Das ist, kann eine Forschungsmeditation sein, habe ich auch gemacht. Ja. Das ist spezifisch. Wenn jemand jetzt, sagen wir, Biologe ist, der hat biologische Fragen, kann man auch im Meditieren näher kommen oder lösen. Es gibt dann die allgemeine, sozusagen die allgemeinen Meditationen, das ist bei Steiner sehr oft. Die beziehen sich auf das ganze menschliche Bewusstsein, hauptsächlich, wie zum Beispiel, ich empfinde mich denkend eins mit dem Strom des Weltgeschehens. Das ist jetzt nicht spezifisch, sondern es geht um das Bewusstsein, weil, und beschreibt auch nicht eine Tatsache. Weil, wenn ich Sie frage, empfinden Sie sich denkend eins mit dem Strom des Weltgeschehens? Ja, Weisheit lebt im Lichte. Verstehen Sie diesen Satz? Wirklich. Wir verstehen diesen Satz. Ich kann das Englisch sofort reproduzieren. Ja? Aber wenn Sie mich dann zweite Mal fragen, verstehst du es wirklich? Sage ich, kein Wort verstehe ich. Ich weiß nicht, was heißt Weisheit. Ich weiß nicht, was, wie lebt Weisheit. Das ist keine Biologie. Sicherlich nicht. Und ich weiß nicht, was heißt im Licht. Ich weiß was im Raum, in der Zeit, aber im Licht. Und was für Licht? Also wirklich null. Und damit fängt an, das ist das geeignete Thema für das Meditieren. Da sehen wir, dass das Denken nichts damit anfangen kann. Das Denken, jetzt darüber kann man denken und in der Besinnung versuchen wir es. Das ist, dass wir so ein bisschen so den Sein betasten, vielleicht in den Mund nehmen, wie schmeckt das? Ja, so etwas. Aber es ist kein Meditieren, sondern wir tun es, damit wir meditieren können. Das heißt, damit etwas, woraus das Denken kommt, erreicht wird. Also hinter dem Denken, die Quelle des Denkens, ja, Fühlen und Wollen, Erkennen des Wollen, erreicht wird. Also es gibt spezifische, ja, das stimmt. Ja, also, es gibt ärztliche Heilkunst, gibt auch pädagogische Meditationen. Ja, wenn Sie so Bücher von Henning Köhler anschauen, da gibt es eine Reihe von solchen Meditationen, die pädagogisch interessant sind. Es gibt andere, die für Architekten interessant sind. Gibt es auch. Oder für Linguisten. Ja, gibt durchaus das. Also die Spezifizierung. Es gibt da einen großen, wie soll ich sagen, das ist wie ein großer Bau. Ja. Und die allgemeinen Meditationen, ich empfinde mich, denke ganz und so weiter, das ist der Stamm. Ja. Dann verzweigt er sich. Ist ein großer Baum.
Wollten Sie denn da über die Techniken noch etwas sagen?
Ja, das braucht viel Zeit. Ja. Es gibt Technik, ich möchte damit auch sagen, es ist nicht etwas Mystisches, also mystisch im Sinne unklar, das ist eine Technologie. Ja, das muss man erlernen wie ein Handwerk, ungefähr, nur schwieriger. als ein Handwerk.
Aber es ist doch notwendig, damit die Techniken zu können,
ja,
wenn man damit anfangen will. Zum
ja, ja, ich habe das unzählig ist vielleicht übertrieben, aber zumindest in 5, 6 Büchern sehr eingehend die Techniken beschrieben.
Wie würden Sie mit der Meditationsheit Weisheit in der Dunkelheit?
Ja, was ist die Frage? Ja, ich würde es sehr schön empfinden, nämlich es gibt einen Mystiker, der heißt Johann von Kreuz. Und der beschreibt dasjenige, was wir Himmel nennen, also das Göttliche, beschreibt das die obere Dunkelheit. Ja? Und das kommt daraus, dass wenn wir unvorbereitet in das Licht schauen, dann blendet es und wir sehen nichts. So dass ich könnte das durchaus in diesem Sinne akzeptieren.
Aber es war nicht üblich.
Das ist eine andere Frage. Ja, Sie stellten ja die Frage, also jetzt sagen Sie nicht, dass es nicht üblich ist. Sonst wäre es mir gar nicht eingefallen. Ja.
Im Traum erscheinen Bilder ungefähr zu denken, mit Zusammenhängen. Manchmal habe ich das Gefühl im Traum, es ist eine tiefe Weisheit verborgen, auch wenn ich sie nicht verstehe,
ja,
auch wenn ich sie hinterher nicht interpretieren kann,
ja,
und wenn sie wieder verblasst.
Ja.
Sehen Sie eine Ähnlichkeit zwischen
nein,
Bildern und
Meditation? Nein, Meditation ist absolut klares Bewusstsein. Und Traum ist wieder etwas anderes, womit wir jetzt uns nicht beschäftigen. Womöglich. Ja.
Was ist passiert bei einer misslungenen Meditation? Ja? Wenn man schafft, also man strengt alle seine Kräfte an.
Man strengt nicht an.
Man lenkt den Bewusstseinsstrom.
Schön?
Ja. Man ist entleert,
ja,
aber
es kommt nichts.
Es entgleitet, ja. Sozusagen, ob man nun dann einschläft dabei oder wie auch immer. Aber
man kann einschlafen, das ist sehr gesund. Ja, also es ist so, also nicht gelungen, ja, das ist auch eine Erfahrung. Und in allen Übungen.
Es ist nicht unangenehm, ja, aber einfach,
schön?
Es ist nur auf halbem Weg gekommen. Oder so.
Ja, ja, das sind Versuche zu meditieren. Man macht viele Versuche und auch der Wissenschaftler, Naturwissenschaftler, macht viele Versuche und einige bringen dann Früchte. Manchmal unerwartete Früchte. Ja. Das gibt es. Also nicht jedes Gedicht ist, dass ein Dichter schreibt. Also wenn ein Dichter 10 gute Gedichte geschrieben hat, ist er schon ein sehr großer Dichter. Da schreibt er noch 550 so. Ja. Kann es akzeptieren, aber das ist auch in dem Meditieren so. Übung. Üben, üben, üben und wenn wir noch und dann noch einmal üben. Ja.
Vielleicht sollte man hier noch warnen davor, dass man auch Früchte zu sehr
will.
Früchte zu sehr will. Und,
ja. Ja, übrigens.
Ergebnisse erwartet. Ja. Und immer meint, wenn nichts Besonderes passiert, war es umsonst. Weil in der Stimmung braucht man gar nicht erst anzufangen.
Ja. Ja. Das ist so. Übrigens, Sie haben einen Ausdruck gebraucht, wo ich sofort hineingeschrien habe, das ist anstrengend. Weil alle diese Übungen können nur geschehen, im richtigen Sinn, wenn man den sanften Willen benutzt, das spielerischen und unverspannten Willen, eine, man könnte sagen, höhere Spontaneität, so wie wir sprechen. Verstehen Sie das? Wir fühlen nicht die körperliche Arbeit dabei. Das ist, etwas anderes. So wie wir spielen. Wenn man spielt, dann strengt man sich nicht an. Ich spreche jetzt nicht über Fußball oder sowas, so wenn man, sagen wir, Karten spielt. Wie ein Kind spielt. Haben Sie schon ein Kind gesehen, das sich so anstrengt beim Spielen? Spielt. Es will gar nicht spielen, es spielt. Und das ist eine ganz wichtige Sache, auch weil ich die Erfahrung mache und gemacht habe, seit Jahrzehnten, dass sehr viele Menschen beginnen zu üben. Mit bestem Willen. Sie wissen aber eins nicht, dass man mit dem verspannten Willen, also mit diesem Anstrengen, mit diesem, ich meine, würde sagen, faustischen Streben, das sehr verbreitet ist, damit kann man auf diesem Weg nichts anfangen. Das Einzige, was ich garantieren kann, dass wenn Sie das probieren, es führt zu nichts. Ja, dann ist es nur die Frage der Sturheit, wie lange man es so macht, sondern so wie man nicht verkrampft Geige spielen kann oder sich nicht anstrengen kann beim Geigenspiel, so kann man sich nicht anstrengen auf diesem Gebiet. Das ist eine Kunst diesbezüglich. Also das hat eine Verwandtschaft mit der Kunst. Und anstrengen, ja, das war diese Warnung, auch die ich sogar erwähnt habe, das wahre Ich will nicht gesucht werden. Und wenn es gesucht wird, verbirgt es sich.
Aber am Anfang Geige zu spielen, dann gehört Anfang dazu anstrengend.
Ja, ja. Ja, besonders die
so
Umgebung.
Spielt, dann muss man, ich weiß von meinem Sohn ja, zum Beispiel, ja, erstmal die Haltung ja, und alles.
Und, ja, sicher. Besonders wird die Umgebung aber angestrengt dadurch.
Er bekommt aber eine Leitung, er bekommt es gesagt, wie er es machen muss.
Ja.
Aber bei Meditation, ich bin immer noch so am Fragen.
Ja, das müssen Sie nachlesen.
Ach so, ja.
Ja, ja, gut. Tut mir leid, aber ja, ja. Das ist ungefähr, sind mehrere Menschen da, die in Seminarien mit mir das gearbeitet haben. Sie können das mhm, Tage, ja, eine Woche, mhm, ja, bis man da die Technologie auskostet, nicht nur im Kopf hat, denn das nützt sowieso nichts, wie vieles nichts nützt, was wir im Kopf haben. Fast alles nützt nicht, was wir im Kopf haben, mit Abstrichen, ja, gemeint. Also es ist gerade so wie mit der Geige. Da muss man wissen, wie hält man ja, auch die ja, Geige zum Beispiel. Und der Unterschied zwischen Kunstpädagogik und diese Sache ist, dass hier von Anfang an die Anstrengung nichts nützt. Von Anfang an. Mhm. Bei der Kunst, ja, also da muss man mhm, schon lernen. Und wenn man, da kommt dieses Spielerische, man nennt auch so, man spielt, ja, kommt, wenn man es kann. Mhm. Mhm. Hier geht es voran. Also,
danke.
Ja.
Kann man das meditieren Spaß machen?
Sehr gut, ja, ja. Und man muss dazu kommen, auch Geige spielen muss Spaß machen mhm, und dann kommt schwierig dazu. Ja. Am Anfang ist es kein Spaß. Am Anfang sind diese, man beginnt ja nicht mit Meditieren, sondern mit Konzentrationsübungen zunächst. Mhm. Ja. Vorbereiten das Meditieren. Und die sind am Anfang wirklich nicht besonders. Also wenn Sie nehmen eine Büroklammer und sich das vorstellen und dabei bleiben wollen, na, also großer Genuss ist das sicher nicht, solange Sie nicht darauf kommen, dass darin eine ungeheure Freiheit waltet. Dass Sie das nicht müssen. Es hat keinen Zweck. Sehen Sie, Zweckgedanken, Nützlichkeitgedanken, weg. Sie machen es einfach larpular. Darin kann die Freude auftauchen, dass ein kleines Können, ein ganz kleines Können, da kommt die Freude. Und wenn das nicht kommt, da stimmt was nicht. Ja, also das kann ich auch sagen. Sie haben vollständig recht. Ja.
Diese Anstrengung, die Sie gesprochen haben, Seht ihr denn auch für den Zeitraum davor, bis ich dann wirklich sitze und die Meditation mache? Okay.
Also, es ist schwierig, Stress den ganzen Tag nicht zu haben. Ja? Aber für die Zeit wenigstens, da gibt es wieder auch so auch technische Sachen, wodurch man, ich sage ein Beispiel, ja, wenn Sie es verstehen, steht in irgendeinem Buch von mir. Wenn Sie jetzt vorstellen, eine Büroklammer vorstellen wollen, wie machen Sie das? Ja, zunächst, Sie beginnen sich anzustrengen, weil es kommt so nicht. Wir kennen diese innere Gebärde nicht. Wir können vieles vorstellen, wenn es notwendig ist, aber das ist eben nicht notwendig. Von außen her gesehen. Und da gibt es eine Methode, nämlich man fragt, wie siehst du aus? Mit dieser Frage erscheint sofort das Bild. Wenn Sie die Frage an die Büroklammer richten, wie siehst du aus? Sie haben sofort das Bild der Büroklammer in Ihrer Vorstellung. Und das ist zum Beispiel so eine kleine technische Sache, wo wir die Anstrengung, also dieses Falten hier, ja, vermeiden können. Es gibt fortsetzungsweise noch viele solche kleine, ja, auch zum Beispiel, wenn Sie etwas schauen, es gibt ja sehende Übungen, wenn Sie, ich wähle Sie jetzt, ja, wenn ich Sie so anschaue und sehr genau anschauen will, dann kann ich mich verspannen. Wenn ich so anschaue, ein bisschen seitwärts, das ist ein Künstler, der sich noch verspannen kann. Verstehen Sie, das ist ganz Kleinigkeit, aber wenn man es nicht weiß, dann schaut man so. Wenn man so schaut, so ein bisschen schräg, keine Verspannung. Ja, solche Sachen. Ja, ich wünsche Ihnen gute Einfahrt, gutes Üben und sonst, was Sie noch wünschen im Leben.